Ich grüße euch, ihr Lieben. Ich kann es euch leider nicht ersparen, trotz des schönen Wetters. Deutschland ist in seiner tiefsten Krise angekommen. Es ist keine Wirtschaftskrise und es ist auch keine europäische Krise. Es hat auch nichts mit Asylanten und Flüchtlingen zu tun, sondern wir sind in eine tiefe Massendepression verfallen, weil die deutsche Nationalmannschaft schon in der Vorrunde ausgeschieden ist. Und so eine Fußballnation wie Deutschland tut sich damit sehr schwer, denn wir wollen ja nicht verlieren, sondern wir wollen ja siegen. Und wenn ich spiele, ob das nun Mensch ärger dich nicht ist oder Monopoly oder was auch immer, ich kann nicht verlieren. Irgendwie scheint die Spezi Mensch auf Siegen angelegt zu sein. Nun möchte ich heute Morgen nicht über Fußball reden. Das sollen die Leute machen, die auch den Ball treffen. Aber ich habe natürlich für uns und unsere Situation einen sehr schönen Bibeltext gefunden, der beginnt zunächst mit einem Ausruf, nämlich tröstet, tröstet mein Volk. Tröstet, tröstet mein Volk. Und das ist etwas, was wir als Gruppe, als Gemeinde, als Volk, als Nation, als Europäer, als Weltenbürger ja jeden Tag immer wieder neu brauchen, nämlich Trost. Ich will das aber mit dem Fußballspielen gar nicht so leicht abtun. Denn das Fußballspielen ist für mich auch ein Sinnbild für das Leben. Worum geht es denn beim Fußballspiel? Dass man siegt, dass man Tore macht. Ja, und das gelingt nur, wenn man stürmt. Und so ist doch unser Leben, ist doch auch angelegt auf Stürmen, auf Siegen, auf Tore machen, in der Schule, in der Ausbildung, am Arbeitsplatz. Und man startet ja auch manchmal so richtig durch und sagt, so dicht war ich noch nie an meinem Erfolg dran. Tja, und was passiert dann? Dann kommt einer von der Seite, fault mich, ich stolpere, ich stürze, ich sehe mein Ziel vor Augen, aber ich erreiche es nicht und bin zutiefst enttäuscht. So läuft vielfach unser Leben. Wir brechen dann innerlich zusammen, weil uns jemand gefault hat. Und das bringt manchmal unser ganzes Leben durcheinander. Tja, und dann kommen aber auch so Situationen, da gelingt mir was. Ja, da schaffe ich sogar den Ball ins Tor und dann ist es auch nicht richtig, weil ich ins Abseits gestellt worden bin. Und wie oft werden wir ins Abseits gestellt. Da können wir uns noch so anstrengen, da können wir noch so stramm voranmarschieren. Bist du im Abseits, zählt letztlich nichts. Noch schlimmer ist es dann, wenn man die Spielregeln des Lebens erkannt hat. Dann sagt man, was die anderen können, kann ich auch. Faul spielen kann ich auch. Beinchen dem anderen stellen kann ich auch. Ihn in die Hacken treten kann ich auch. Ihn zu Fall bringen kann ich auch. Und was passiert dann? Dann wird das ganze Lebensspiel so eine einzige Rüpelliga. Ja, und wenn es ganz bitter kommt, dann kriege ich die rote Karte. Dann werde ich vom Platz gestellt. Dann bin ich raus. Und nichts ist so schlimm wie nicht mehr mitspielen dürfen. Sozusagen vom Rand das Ganze betrachten. Das ist so. Ich habe neulich bei einem Werk angerufen und wollte einen Mitarbeiter sprechen. Und die etwas wortkarge Telefonistin sagte mir dann, der ist raus. Was immer das heißt. Hat er gekündigt? Ist er gekündigt worden? Der ist raus. Ja, sag ich, wenn er gerade raus ist, wann ist er denn wieder drin? Dann sagt sie, ich glaube nicht mehr. Er ist krank, er hat Krebs, er ist raus und guckt sich das Ganze jetzt dann wahrscheinlich von draußen an. Ich habe ihn dann angerufen, um ihn ja, ein bisschen zu trösten, zu ermutigen. Und dann sagt er, wie schlimm das eigentlich ist, wenn eine Krankheit einem aus dem Spielfeld des Lebens rausnimmt. Und wenn man annehmen muss und realisieren muss, dass man raus ist. Und dann gibt es ja ein Raussein, was die Perspektive in sich trägt, irgendwann mal wieder mitspielen zu können, wenn man seine Strafrunden oder seine Pausenzeiten abgesessen hat. Aber manchmal gibt es ja auch ein Raus, ein vom Feld gehen, was endgültig ist. Ich knüpfe bei dem an, was wir im Psalm gerade gehört haben und meine Predigt könnte man heute überschreiben. Er gibt den Müden Kraft. Aber zunächst lesen wir im Jesaja 40, im Vers 30, Männer werden müde und matt, Jünglinge straucheln und fallen. Und dann kommt es eigentlich, worauf wir alle setzen und hoffen, er gibt den Müden Kraft. Rennen, matt werden, stolpern, straucheln, das sind so unsere Lebenserfahrungen, die wir in uns tragen. Und wir fragen uns ja auch vielfach, wie komme ich damit klar oder wie komme ich damit zurecht? Aber diese Verse stehen ja nicht zusammenhanglos sozusagen als ein Wunsch, als ein Bedürfnis von Menschen, sondern diese Verse stehen in dem Zusammenhang mit dem 40. Kapitel des Propheten Jesaja und dieses Kapitel beginnt mit »Tröstet, tröstet mein Volk«. Und das sagt nicht Jesaja, sondern das sagt Gott. Jesaja ist der Bote. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Und die Schwierigkeiten für so einen Propheten ist ja immer, dass er etwas im Blick hat oder etwas ankündigt, was noch nicht ist. Und deswegen äußern die Menschen auch viele Zweifel und sagen, ja, hat er denn überhaupt einen Blick für die Realitäten? Weiß er überhaupt, wo die Glocken hängen? Der hat doch keine Ahnung. Was redet er davon, dass jetzt eine Zeitenwende kommt, dass jetzt etwas Neues beginnt? Dabei kennen wir das alle aus unserer eigenen Lebens- und Erfahrungsgeschichte, dass es Zeitenwenden gibt, wo etwas Neues beginnt. Vor Christus, nach Christus, Zeitenwende. Vor der Mauer, nach der Mauer, Zeitenwende. Also wir kennen das. Aber der Prophet bringt hier so einen wichtigen Aspekt auf den Punkt. Was löst denn eigentlich die Zeitenwende aus? Was gibt denn eigentlich den Menschen die Kraft? Das Volk Israel, davon handelt dieses Kapitel, ist in der babylonischen Gefangenschaft, unterdrückt, wird ausgebeutet, gefoltert, können ihren Glauben nicht leben, sind umzingelt von allen möglichen Kräften und Mächten und sie leiden. Es ist eine einzige Leidensgeschichte unter politischen, unter gesellschaftlichen Verhältnissen und unter religiösen Verhältnissen. Und jetzt kommt der Prophet und sagt, und jetzt soll es anders werden. Und was beendet die Verbannungszeit? in der babylonischen Gefangenschaft, dass Gott Israel seine Schuld vergeben hat. Und die Vergebung der Schuld ist im Grunde genommen die Grundvoraussetzung, dass sich etwas ändert. Und was ändert sich für das Volk Israel? Befreiung. Erst die Vergebung Gottes, die Gnade Gottes, und die Folge ist die Befreiung. Am Anfang steht das Vergeben und dann die Befreiung. Und vor dem Vergeben steht aber auch das Bekennen der Schuld. Und das Gleiche können wir auch übertragen in alle anderen Bereiche. Es kommt die Befreiung von der Knechtschaft, nachdem Gott in seinem Herzen, in seinem Gnadenherzen beschlossen hat, zu vergeben. Und der Mensch gewordene Gott, Jesus Christus, bringt die Vergebung am Kreuz. Und dann erfolgt die Befreiung von der Schuld, von dem Versagen. Aber der größte Befreiungsschlag, auf den die Menschen hinleben und hinarbeiten oder warten, ist die Befreiung in Jesu Wiederkunft. Das Kreuz markiert den Weg. Die Chance, neu starten zu können im Leben, mit seinen Niederlagen auch umzugehen, ist das eine. Aber der eigentliche Befreiungsschlag, das vergessen wir allzu oft, ist die Wiederkunft Jesu. Niederlagen, da tun wir uns schwer. Und der Prophet sagt ja, dass Gott den Müden Kraft gibt. Und Gott sagt, tröste, tröste mein Volk. Aber wie verhält es sich denn eigentlich auch mit unseren Niederlagen? Mal abgesehen davon, dass wir sie alle nicht mögen. Niederlagen sind unangenehm. Wir sind mehr auf Siegen programmiert. Und vielleicht tun sich gerade die Deutschen schwer mit Niederlagen. Und man neigt dann oft zur Überreaktion. Das ist eine Schande, sagen wir es, eine Schande, Scham. Das hätte uns nicht passieren dürfen, das hätte mir nicht passieren können. Da igelt man sich ab, da isoliert man sich, da zieht man sich zurück. Und wie oft machen wir das ja auch, wenn es um unser persönliches Versagen geht. Und dann gibt es sozusagen die notorischen Schlechtredner, die sagen, das ist der Untergang Deutschlands. Wie oft schon der Untergang Deutschlands in Ansprachen und Reden propagiert wurde, das ist der Untergang Deutschlands. Da wird das schwarze Bild an der Wand gemalt. Naja, und dann gibt es jene Menschen, die gerne ihre Unschuld in Hände waschen möchten und aufbrechen, um den Sündenbock zu suchen. Das ist ja bei uns so. Der Erfolg hat viele Väter und Mütter. Die Niederlage sucht immer nur einen oder wenige Schuldige. Dabei verstehe ich gar nicht unser gestörtes Verhältnis zu Niederlagen. Denn in jeder Niederlage, in jeder Krise steckt doch auch eine Chance. Das griechische Wort Krisis, wo wir Krise her ableiten, bedeutet übersetzt ins Deutsche auch Chance. Wir hören immer Krise als das Ende am Boden und Schluss und fertig und jetzt geht nichts mehr. Das griechische Wort im Neuen Testament für Krise, für Krisis, bedeutet Chance. Und Niederlagen erhöhen ja auch die Bereitschaft zur Veränderung. Mir sagen oft Leute: Mensch, Hartmut, du kommst so sonnig und so fröhlichen Herzens und frohen Mutes da so her. Du bist immer gut drauf. Ja, das ist die sichtbare Seite. Und wenn man ins Internet guckt, dann sieht man, was du alles gemacht hast und was du für Auszeichnungen. Du bist eigentlich, dein Leben ist ein klassisches Siegerleben. Und dann denke ich immer und sage auch: Wenn ihr wüsstet, wenn ihr wüsstet. Letztlich sind viele Schritte nach vorne, Lebensschritte, persönliche Schritte, Glaubensschritte, Beziehungsschritte, Gemeinschaftsschritte, Gemeindeschritte, Staatsbürgerschritte, immer erfolgt aus der Niederlage heraus, weil ich sage, so geht's nicht. Also den Sprung nach vorne. Die Dinge können besser werden. Und jeder von uns, wie ich auch, und jeder erfolgreiche Mensch, scheinbare erfolgreiche Mensch, hat seine Brüche im Leben und seine Niederlagen und Rückschläge, die dann oft die Basis zum Erfolg sind. Aus Niederlagen lernen. Was, bitteschön, war die Niederlage des Volkes Israel? Was, bitteschön, war die Niederlage des Gottesvolkes? Die babylonische Gefangenschaft? War das die Niederlage? Nein. Das war die Wirkung der Niederlage. Das war eine Konsequenz, eine Auswirkung. Der eigentliche Punkt der Niederlage des Gottesvolkes war ihre Gottesferne. Und zwar eine grundlose Gottesferne. Denn Gott hat sich ja dem Volk Israel erwiesen. Er hat sie aus der Gefangenschaft herausgeführt. Er hat das Wasser geteilt. Er hat eine Feuersäule des Nachts vorausmarschieren lassen und tags eine Wolkensäule. Das heißt, Gott hat sich ganz auf die Seite des Volkes geschlagen und gesagt: Ich stehe zu euch, ich bleibe bei euch und ich führe euch. Und was war das Ergebnis des Volkes? Gottesferne. Gottesferne. Da waren sie gerade gerettet, waren in der Wüste und dann tanzten sie um das golbe Kalb, um ihre selbstgeschaffenen Götter und Vorbilder. Und dann hat Gott gesagt: Naja, schön, wenn es denn so ist, und hat denen erstmal die 10 Gebote gegeben. Hat also wieder Neustart gemacht. Gottesferne, was war die Folge? Die Sintflut. Dann meinten die Leute, einen Turm bauen zu müssen, um es Gott gleich zu machen. Was war das Ende? Turm fällt zusammen, Sprachverwirrung, wieder Gottesferne, immer Gottesferne. Und Gott in seiner Beharrlichkeit, in seiner grenzengroßen Liebe und Zugewandtheit zu den Menschen hat es immer wieder neu versucht. Immer wieder neu versucht. Die Gottesferne von sich aus zu überwinden. Ein gesetzliches Christentum meint ja immer, wir müssten alles machen, was natürlich gar nicht geht, weil ich ja meine Position, meine Stellung vor Gott gar nicht schaffen kann, sondern der liebende Gott kommt auf den Menschen zu und am sichtbarsten wird es da, wo Gott selbst Mensch wird in Jesus Christus und in einer liebenden Zugewandtheit zu den Menschen in die Welt kommt und auf uns zukommt. Diese ganzen Gebote und Gesetze und die Bundesschlüsse im Alten Testament, geht es ja immer Gottes Nähe, Gottes Ferne, Gottes Nähe, Gottes Ferne. Man könnte fast sagen, Gott hat jetzt die Nase voll und hat gesagt, jetzt gehe ich da runter und mache das Ding selber. Also Gott kommt zu uns Menschen. Und was rettet uns? Was ist unsere Stärke im Kommen Gottes? Seine Niederlage. Kann ja wohl nicht einer behaupten, dass jemand, der am Kreuz stirbt, so ein ausgemachter Siegertyp ist. Und seine Niederlage am Kreuz ist nicht eine Niederlage um seinetwillen, sondern eine Niederlage um unsretwillen. Es ist das Gnadenhandeln Gottes. Er gibt den Müden Kraft. Und dann lesen wir den Stärken, er gibt Stärke den Unvermögenden. Männer oder Menschen werden müde und matt, Jünglinge strauchen und fallen. Das ist eine unserer Lebenswirklichkeit. Und jetzt lässt der Prophet uns nicht als müde, als strauchelnde, als fallende, als durch das Leben kriechende und zermarterte Menschen da stehen, sondern er macht eine richtige, positive Ansage, indem er sagt, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Und dann beschreibt auch der Prophet in seinem Text, welche Wirkung das bei dem Menschen hat. Wie ist das denn, wenn ich mich verliebe? Die einen haben es hinter sich, die anderen haben es vor sich. Manche probieren es dann ein, zwei, dreimal, einige grinsen jetzt, die wissen, wovon ich rede. Was löst Liebe in einem Menschen aus? Was löst so eine Beziehung aus? Eine Beziehung ist eine positive Beziehung, ist ein tolles Kraftfeld. Eine kaputte Beziehung zieht die Kraft aus meinem Leben raus. Eine positive Beziehung ist ein Kraftfeld. Was ist das toll, wenn wir eine Gemeinde haben, in eine schöne Gemeinschaft haben, wo natürlich auch mal gestritten und ein bisschen gezagert wird, das gehört dazu. Aber wenn der Grundton der Gemeinschaft ist, wir stehen füreinander da, wir sind füreinander da und wenn du krank bist, dann beten wir für dich und niemand ist ausgeschlossen. Und was ist das für ein Kraftfeld? Was löst das aus, wenn Menschen in einer solchen Gemeinschaft sind? Du kannst von der ganzen Welt verlassen sein, aber du hast da deinen kleinen Haufen, ein kleines Klüppchen von Menschen, mit denen du gleichgesinnt bist. Was löst das aus? Mich hat sowas immer beflügelt. Erstmal entspannt gemacht, locker gemacht. Da war dann auch wieder Aufschwung möglich. Und nichts anderes sagt der Prophet, wenn er dann sagt, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Die Kraft, die Gott uns zufließen lässt, dieses tröstet, tröstet mein Volk, das ist etwas Beflügelndes. Das ist etwas, das Leben Erleichterndes. Das ist auch meine tiefste Sehnsucht, dann irgendwann mal wieder aus der Asche hochzukommen und mich in die Luft zu schwingen und sagen, wow, das Leben ist schön und hat auch noch etwas für mich. Er gibt den Müden Kraft. Ganz am Anfang dieses Kapitels steht, tröstet, tröstet mein Volk, spricht der Herr. Was ist eigentlich Trost? Ist Trost, wenn ich zu jemandem sage, ja, ich habe gehört, dir geht so schlecht und dein Arbeitsplatz und die Firma, aber Kopf hoch, kommst da schon durch. Du hast es doch immer geschafft. Da war ich einmal in meinem Leben wirklich krank, dann kommt da so ein Mensch her und sagt zu mir, Unkraut vergeht nicht. So, bin ich Unkraut? Ist das Trost? Nee. Das Wort trösten im Urtext, im Hebräischen, meint eigentlich nicht das Reden, sondern Trost ist tun. Trost ist tun. Trost heißt tätig werden. Ich kann tätig werden, indem ich für die Menschen bete. Ich kann tätig werden, indem meine Fantasie und meine Kreativität anfängt zu arbeiten und sagt, was kann ich diesem Menschen jetzt in seiner schwierigen oder veränderten Situation Gutes tun? Als meine erste Frau verstarb, hat dann der Hauskreis, ohne dass wir das so mitgekriegt haben, dann erstmal dafür Sorge getragen, dass jeden Tag bei uns ein Mittagessen vor der Tür stand. Das war ein Zeichen des Trostes. Oder das Angebot, dass die Kinder auch da mal übernachten können. Und in so einer Situation, wo alles auf dem Kopf steht, wo alles am Ende ist, wo du am Boden liegst, wo du gar nicht weißt, wie, was, welche Peilung habe ich jetzt, wie soll es denn eigentlich gehen, da hilft dann nicht das Wort, ach, das wird schon wieder besser und irgendwann wird auch wieder Licht in deinem Leben sein. Nein, sondern tröstet mein Volk, ist ein aktives Tun und Trost ist aktives Tun. Und Gott hat ja auch nicht gesagt, ich habe Jesus Christus in die Welt geschickt, um euch zu trösten. Nee, er hat Jesus Christus in die Welt geschickt, um uns zu retten. Um uns eigentlich aus den Tiefen unseres Lebens, aus Schuld, Verstrickung, Versagen, aus unseren Niederlagen herauszuholen. Jesu Niederlage ist unser Sieg. Und eine Niederlage steht uns ja allen noch bevor. Und ich meine, dass das eine Niederlage ist, der wir auch, ob wir 18 oder 80 sind, nicht aus dem Weg gehen können. Das ist die Niederlage unseres Todes. Und tröstet mein Volk, heißt dann letztlich, dass Jesus sagt, ich habe auch für diese Niederlage, die euch bevorsteht, etwas getan. Wenn ihr müde werdet, wenn ihr matt seid, wenn Jünglinge straucheln und fallen, heißt ja nicht immer, dass wir wieder aufstehen, sondern manchmal bleiben wir ja auch liegen. Und da sagt dann Jesus Christus, wenn dann diese Niederlage euch erreicht, dann ziehe ich euch zu mir. Und ich sage das mal so, jeder wiedergeborene Christ hat da eine Hoffnung und eine Perspektive. Das heißt, wenn diese Niederlage, die vielleicht schmerzlich ist für mich, für meine Angehörigen, für meine Familie, aber für einen wiedergeborenen Christen ist das geknüpft an eine Verheißung, an eine Zukunft. Und wenn ich mal verstorben bin, während die sich hier noch mit meinen sterblichen Überresten beschäftigen, bin ich schon da oben. Das ist die Niederlage, die Gott durch Jesus Christus am Kreuz gewandelt hat zu einem Sieg. Er gibt den Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Männer werden müde und matt und Jünglinge straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden und dass sie wandeln und nicht müde werden. Und weil das so ist, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Amen. Ich möchte noch beten. Lieber Vater, wir danken dir für diesen Sonntag, für die Gemeinschaft, die wir hier haben, für deine Zusage, dass du auch in dem Schwachen mächtig und kräftig bist, auch in unserer Schwachheit, der Verzagtheit, der Ausweglosigkeit, mancher auch der Krankheit, der Perspektivlosigkeit. Du weißt, was jeden so bewegt und ihn manchmal auch durcheinander bringt. Manchmal zersorgen wir uns in unserem Leben für unsere Kinder oder Enkelkinder. Manchmal regen wir uns auf, wie alles werden und ja, wie alles sich sortieren soll in der Welt, in der Politik und auch in unserer Gemeinde, in unseren Familien. Aber du bist die Kraftquelle, die uns durch die Botschaft immer wieder aufatmen lässt und ermutigt. Du willst und bist die persönliche Ermutigung für jeden Einzelnen in seiner eigenen Lebensgeschichte, in seiner eigenen Biografie. Und weil das so ist, dafür danken wir dir, dass du uns unsere Wege nicht alleine gehen lässt, sondern dass du sozusagen unser Mitstreiter geworden bist, dass du mit uns gehst durch die Erfolgsgeschichten, die wir haben, aber auch durch die niedergeschlagenen Geschichten unseres Lebens. Und das schenkt uns so viel Hoffnung und so viel Vertrauen und stillt letztlich unsere Sehnsucht, dass wir bei uns und in unserem Leben einen an unserer Seite haben wollen und haben möchten. Und das bist du, Gott. Und deshalb hast du, Jesus Christus, zu uns gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, bei dem, was gelingt, bei dem, was nicht gelingt, bei unseren Siegen und bei unseren Niederlagen. Danke, Herr, dass wir nicht die Macher unseres Lebens sein müssen, sondern dass nicht unser Wille, sondern dein Wille geschieht, auch wenn wir uns manchmal Probleme damit haben, diesen Willen immer anzunehmen. Du bist da. Danke, Herr. Amen. Wir singen jetzt ein Lied oder hören ein Lied, was auch immer. Ihr singt ein Lied
und wir auch.
Und wir auch. Und wir freuen uns, welche Antwort ihr mit diesem Lied auf diese Predigt gefunden habt. Was singt